begrüßen uns heute Morgen zum 1. Januar 2017. Ein ganz wunderbares Jahr, denke ich, wird uns begleiten. Die Sonne ist uns schon geschickt vom Himmel. Ich möchte noch dazu sagen, unser Sam hinten, der hat heute Geburtstag, der Flüchtling. Ich darf herzlich gratulieren. Ich wünsche allen viel, viel Gnade. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Uns allen übermaßen Gnade. Johannes sagt, von seiner Fülle haben wir genommen. Was denn? Gnade um Gnade haben wir auch genommen. Da musst du nehmen, wollen wir nehmen von dieser Gnade. Ganz großartig. Natürlich wünsche ich allen Frieden, Gesundheit, unseren Familien, Gottes Segen, an dem alles gelegen ist. Und dass wir alle miteinander dem Herrn Jesus Christus entgegengehen. Ich glaube, dass er bald wiederkommt. Er kommt bald wieder. Ich warte auf ihn. Und wenn du zur Braut Jesu gehörst und nicht wartest auf deinen Bräutigam, dann ist irgendwo etwas nicht ganz im Lot. Also das sollten wir jeden Tag erwarten, den wir lieben, der für uns gestorben und auch auferstanden ist. Aber ich wünsche nicht nur unserer Gemeinde und uns, die wir hier sind, und die uns beigeschaltet sind, sondern ich wünsche auch allen Feinden viel Freude und Segen und Frieden. Amen. Der Donald Trump, der jetzt im Januar neuer US-Präsident wird, der hat geschrieben, ich wünsche all meinen vielen Feinden, die ich habe, sicher hat er sich auch viele produziert, ne? Kein Thema. So, sagte, allen meinen Feinden wünsche ich viel, viel Frieden und Glück und Erfolg im neuen Jahr. Ist das nicht großartig? Ich finde das einmalig, ich finde das. Und das wünschen wir auch all denen, Michael, die uns nicht so ganz gesonnen sind, die etwas gegen uns haben und manchmal etwas äußern, was nicht gerade der Wahrheit entspricht. Denen wünschen wir auch alles Gute und Gesundheit. Und vor allen Dingen, dass sie den Herrn Jesus Christus annehmen in ihrem Leben als ihren Herrn. Und dass die lieben Leute zum richtigen Glauben kommen. Man kann ja auch falsch glauben, nicht? Ganz klar. Wie viele Leute gibt, die einseitig glauben und die nicht richtig glauben? Ich will euch jetzt sagen, was der richtige Glaube ist. So du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Halleluja. So du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann bist du gerettet. Halleluja. Dann bist du gerettet. Denn so man mit dem Munde bekennt, weiter, Römer 10, Vers 9 und 10. Denn so du mit deinem Munde bekennst, Jesum, bist du gerechtfertigt. Und so du von Herzen glaubst, bist du gerettet. Diese zwei Bibelverse waren die ersten Bibelverse, die ich hier in Langenfeld in der Jugend gelernt habe. Damals von Siegfried Dibowski in der Jugendstunde. Die hat er uns eingebläut. Und die haben wir gelernt und ich habe sie behalten bis auf den heutigen Tag. Nimm es mit, so mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, bist du gerettet. Denn so man mit dem Munde bekennt, wird man gerecht. Und so man von Herzen glaubt, wird man gerettet oder wird man selig. Das sind die Worte, die Kernworte mit des neuen Bundes. Jetzt haben wir eine Jahreslosung. Ich weiß nicht, ob einer schon die gelesen hat. So. Diese gute Jahreslosung, die weit verbreitet ist in vielen Sprachen und Ländern. Ich muss jetzt einmal den Hesekiel suchen. Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege in euch einen neuen Geist. Ich schenke euch ein neues Herz und lege in euch, ihr könnt es nicht verdienen. Das sage ich immer wieder, es ist kein Verdienst. Du kannst nicht dafür arbeiten, nicht bezahlen. Sondern es ist ein Geschenk, Gott schenkt es. Er ist der große Schenker. Ich schenke euch ein neues Herz, nicht mehr das alte Herz. Das alte Herz des Gesetzes, sondern ein neues Herz und einen neuen Geist. Wann kam dieser neue Geist? Dieser neue Geist kam zu Pfingsten. Zu Pfingsten bekamen die Leute in Jerusalem, damals 3.000, weiß ich, vielleicht 5.000 waren dabei, die bekamen ein neues Herz geschenkt. Sie bekamen von Gott, weil Gott Geist ist, bekamen sie Gottes Energie, ein neues Geist in ihr Leben hinein. Und dann waren diese Leute nicht mehr die gleichen. Das darf ich dir sagen. Dort, ist lange her, ich war 16, 17 Jahre, als ich den Herrn Jesus Christus, ich komme aus einer nichtgläubigen Familie, als ich den Herrn Jesus Christus angenommen habe, als meinen persönlichen Herrn und Retter, dann stand ich auf und dann wusste ich eins, ich bin nicht mehr derselbe. Mein Weg hat sich jetzt geändert. Ich gehe nicht mehr den gleichen Weg, die gleichen Gedanken, den gleichen Gang. Was auch immer in meinem Leben auch für krumme und manchmal nicht gute Sachen da waren, die ich selbst verschuldet habe. Aber ich wusste, ich habe jetzt Licht auf meinem Weg. Ich bin nicht mehr derselbe. Amen, das ist so. Ich bin nicht mehr der Gleiche. Einer, der Jesus angenommen hat, bekommt durch Gott seinen Geist geschenkt, ein neues Herz, einen neuen Geist. Und dieser wunderbare Heilige Geist, der führt und leitet uns um des Namens Jesu willen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will euer steinendes Herz, manche haben ja so ein steinendes Herz in sich, das ist so hart. So unbarmherzig, so unbeweglich, euer steinendes Herz rausnehmen und gebe euch ein fleischendes Herz. Ich will meinen Geist in euch geben und will aus euch Leute machen, die in meinen Geboten wandeln und leben sollen und meine Rechte halten und danach tun. Das ist der Jahresspruch für ein neues Herz will Gott uns geben und will das steinende Herz herausnehmen. Auch wir als Gottesleute, als Gottesmenschen, auch als Prediger, ich habe mich oft vertan, können auch ein steinendes Herz haben. Weißt du? Ein hartes Herz. Ein gesetzliches Herz. Das keine Gnade kennt. Und darum sagt Paulus, wir haben wohl viel Zuchtmeister, sagt Paulus, in der Gemeinde. Die züchtigen uns mit erhobenem Zeigefinger und führen uns die Moral vor, das Gesetz. Wir haben viele Zuchtmeister in der Gemeinde, aber was haben wir? Wenig Väter in Christo, wenig Mütter in Christo, Vater und Mutter, die jemanden aufnimmt, auch wenn er noch so tief gefallen ist, wenn er noch so schlecht war, wenn er noch so schmutzig aussieht, wir nehmen ihn an, was Gleiches ist. Das ist die Gnade. Das ist der Gott der Gnade. Darum gebe ich euch viel, viel Gnade. Jawohl. Und wenn du ein Beispiel einmal an Gott schauen willst, dann schau dir den verlorenen Sohn an. Lukas 15. Dieser Lump, dieser Haudegen, dieser Strolch, der das Erbe, was er bekommen hat, verprasst hat, in Sünde und Horen und dort zu den Schweinen ist. Und der kommt zurück. Und was macht der Vater? Der hat in dem Fall ein Herz voller Gnade. Der steht so da und läuft ihm so entgegen. Ein Bild des Kreuzes Jesu. So sieht das Kreuz aus. Läuft ihm entgegen und nimmt diesen Kerl in den Arm und drückt und küsst ihn. Das ist Gott, der auf uns wartet. Und dieses fleischliche Herz möchte Gott uns geben. Im neuen Jahr mehr und mehr und vermehrt. Nicht, dass wir die Fehler sehen. Ich habe auch Fehler. Bin froh, wenn es in meinem Leben mal geschneit hat und ich meine eigenen Fehler nicht sehe. Aber Gott nimmt uns an. Es ist ein Gott der Gnade. Und von seiner Gnade habe ich genommen. Jeden Tag neu. Ich möchte heute Morgen etwas erzählen über einen Jungen in der Bibel. Der war circa 15, vielleicht 17 Jahre. Dieser Knabe, das war der zweitjüngste Sohn des Jakobs. Wie hieß er? Josef, natürlich. Josef. Dieser Josef war geliebt vom Vater wie der Jüngste, der Benjamin. Die hatten ja gemeinsam dann eine Mutter. Und die anderen Jungen, die anderen 10, die waren irgendwo auf der weiten Ebene und in den Bergen und haben die Herden gehütet. So, und der Josef wurde dann ab und an geschickt zu seinen Brüdern und musste ihnen Proviant bringen. Die hatten Essen und Trinken, weiß ich, was es ist, und marschierte dann hin und dann ging er wieder hin und hat sich dann aber verlaufen, weil er nicht wusste, dass die weitergezogen sind, hat dann gefragt, nein, deine Brüder und die Herden sind in ein anderes Gebiet gezogen und hat er Josef sich aufgemacht und hat sie gesucht und hat sie gefunden. Aber dieser Jakob, der hat seinem Lieblingssohn mit, das war der Josef, Benjamin, hat ihm ein wunderbares Kleid genäht oder nähen lassen. Heute haben wir ja so viele Anzüge, nicht Michael? Garderoben, du, weiß ich, wie viel ich habe, du. Nicht? Aber das war früher nicht so. Und da hat ihm ein wunderschönes, buntes Gewand gemacht, dem Josef. Und der Knabe war stolz. Und dann ging er hin zu seinen Brüdern, aber die waren sowieso neidisch auf ihn, hetzten auf ihn. Jetzt kommt der Träumer wieder nicht, der geträumt hat, dass wir uns alle vor ihm einmal neigen sollen und. Und dann kam Groll in ihrem Herzen auf. Was haben sie gemacht? Sie haben den Jungen genommen. Als sie ankamen, haben ihm die Kleider weggenommen, ausgezogen, wahrscheinlich nackt, ich weiß nicht, und haben ihn dann in eine Brunnengrube geworfen. Erst wollten sie ihn töten, aber sagte Ruben, nein, nein, tötet ihn nicht. Aber gut, dann haben sie ihn in einen Brunnen niedergelassen. Und dann war er da aber. Der Ruben hatte in seinem Herzen einen Gedanken. Ich will den Josef wieder retten. Wenn meine Brüder weg sind, dann hole ich meinen zweitjüngsten Bruder wieder raus und will ihn wohlbehalten dem Vater bringen. Gut, wir sind dann in einem anderen Gebiet gewesen, weit weg. Und dann kam eine Herde Ismaeliten vorbei. Die war auf der Tour da, eine Karawane mit Kamelen. Und dann haben die Brüder gedacht, das ist die Gelegenheit. Wir holen den Burschen raus und verkaufen ihn. Ich weiß nicht, was sie bekommen haben, aber dann haben sie den Josef verkauft an eine Karawane, die ging nach Ägypten. Dort in Ägypten, ich will es kurz machen, stand Josef auf dem Sklavenmarkt. Auf einem Sklavenmarkt. Da wurden Menschen gehandelt. In Ägypten. Und jetzt stelle ich mir diesen Josef vor, in seiner Situation. Der Josef hatte keinen Freund mehr. Kein Familienmitglied, kein Vater, keine Mutter. Er konnte keine Sprache, er hatte kein Geld. Er war mittellos. Stand er da als ein Sklave und sonst in seinem Jakobshaus wohlbehütet. Jetzt stand dieser arme Kerl da. Vielleicht stand er nackt da, ich weiß nicht. Auf dem Sklavenmarkt und dann kamen die Leute und haben geboten. Ich denke einmal, dass keiner von uns in solch einer Situation je gewesen ist. Kein Familienglied, du kommst nicht mehr nach Hause. Keine Mutter, kein Vater, kein Bruder, keine Sprache, kein Geld, keine Perspektive, nichts, nichts. Der arme Junge, der stand da und dann kamen die Leute und haben geboten. Boah, ich kann mir das mal so bildlich vorstellen. Das kann man sich gar nicht ausmalen. Was muss in seinem Herzen vorgegangen sein? Was muss ihn bewegt haben? Er muss doch gesagt haben, wenn Gott meinen Vater Jakob so gesegnet hat und uns so begünstigt hat, warum ist mir dieses widerfahren? Ihr lieben Zuhörer, wir kommen manchmal in Situationen hinein, wo wir dastehen und wo wir kapitulieren und sagen, warum muss mir das geschehen? Wieso? Wieso muss dieser Verkehrsunfall sein? Gestern Abend auf der B7. Warum muss das sein? Und warum dann so viel Tote? Wieso ist das? Und ich habe mit manchen Leuten gesprochen und in Seelsorge auch, die nahezu verzweifelt waren an ihrer Situation, wo sie nichts vorkonnten. Und was sagen wir denen dann? Wir wünschen uns fürs nächste Jahr. Wir beten dafür, nicht nur wünschen, wir beten dafür und fasten, dass große Dinge geschehen und dass Gottes Geist bewegt wird. Ganz besonders auch an diesem Ort. Aber Geschwister, es kann auch manchmal ganz anders kommen. Im Leben des Einzelnen. Ich habe ein kleines Buch geschenkt bekommen. Das war Neukirchner Kalender. Die Alten kennen das noch. Da gibt es heute auch noch. Der Neukirchner Jahreskalender. Aber das ist nichts Besonderes, sondern dieser Jahreskalender, der war von 1941, da wo ich geboren bin. Den habe ich zu Hause. Ein Buch des Neukirchner Kalender. Und dann habe ich da gelesen drin, die Blätter auch vom neuen Jahr. Mit wie viel Euphorie, mit wie viel Hingabe, mit wie viel Gebet sind diese Menschen 41 da hineingegangen in das Jahr, wo schon der Krieg war und dann begann der Krieg mit Frankreich. Und dann war nach 3, 4 Jahren lag Deutschland in Schutt und Asche und Trümmern und Millionen Tote. Wieso das? Wir wissen nicht, was uns das nächste Jahr bringt. Wir beten dafür und arbeiten darauf hin. Solange es Tag ist, wollen wir wirken. Aber was letzten Endes uns ereignen wird, das haben wir letztes Jahr nicht gewusst. Und das wissen wir dieses Jahr auch nicht. Aber wir glauben an Gott. Und jetzt will ich euch einen Vers vorlesen, wie es dem Josef ergangen ist. Dort war der Leibwächter des Pharaos, der Kämmerer, also der Finanzminister, der über die Finanzen des Pharaos da die verwaltet hat. Der kam auf diesen Sklavenmarkt in Ägypten und hat sich die Leute angeschaut. Und dann stand Josef da und als netter, muskulöser Junge und hat gesagt, den Jungen kaufe ich. Und dann hat er gekauft, den Jungen, den Josef. Und dann heißt es in der Bibel, und der Herr Gott war mit Josef, so dass ihm alles gelang. Und er tat, was Gott wollte. Das sind nur diese drei Worte. Der Junge stand da alleine, hilflos, abgeschrieben von der Gesellschaft, vom Vaterhaus, hunderte Kilometer weg. Jetzt stand dieser Josef alleine da. Und jetzt sagt die Bibel, aber Gott war mit ihm. Halleluja. Das ist das Prädikat. Das ist der Halt. Das ist da, worauf wir stehen. Es kann noch so dunkel sein. Es kann auch so schlecht sein. Es kann auch so glücklich sein. Entscheidend ist, dass Gott mit dir ist, mein Freund. Gott war mit ihm. Und ihm gelang alles, was er tat. Kannst du nachlesen. In 1. Mose 39. Und Gott war mit Josef. Halleluja. Ich habe mich über diesen kleinen Satz so riesig gefreut. So riesig gefreut. Das möchte ich allen sagen, die traurig sind. Liebe Erna, Gott ist mit dir. Liebe Sigrid Hoffheins da hinten. Gott ist mit dir. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Millionen. Wir brauchen keine Häuser. Hat Josef alles nicht gehabt. Kein Vermögen, nichts. Sein Reichtum war der lebendige Gott in seinem Leben. Gott war mit ihm. Ich wünschte heute Morgen, dass wir es verstehen, dass Gott mit mir ist. Die Liebe Gottes, die Gnade Gottes. Dann habe ich alles. Und wenn ich irgendwo in der Ferne bin, vielleicht wie unser Gerd auf der Intensivstation liegt, Gott ist mit mir. Und das gibt solch eine Gelassenheit. Das gibt solch eine Ruhe. Solch eine Geborgenheit. Und dass Gott mit ihm ist, das wird wiederholt noch zweimal oder dreimal sogar, da wie Josef dann im Gefängnis nachher landet. Und dann heißt es auch, aber Gott war mit ihm, heißt es zweimal. Was heißt das für uns als neutestamentliche Gemeinde? Heißt das für uns, wenn wir den Römer 8 lesen, einer meiner Lieblingskapitel in der Heiligen Schrift, Römer 8. Römer 8, einmal von Vers 31. Was wollen wir hierzu sagen? Sagt Paulus, erzählt das alles auf, dann die Nachteile, die Vorteile des Gesetzes. Was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Halleluja. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Es kann kein Gegner geben, wenn Gott auf unserer Seite steht. Das glaube ich, ganz fest. Wenn Gott für mich ist, ist Gott für mich, für uns. Wer kann gegen uns sein, der auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Er hat seinen eigenen Sohn, den er lieb hat, nicht für uns verschont, sondern hat ihn für uns dahingegeben. Und heißt es weiter, wie sollte er uns mit ihm, was denn? Nicht alles schenken. Wir sehen nach Weihnachten. Wenn du das Wort Gottes kennst, dann ist jeder Tag Weihnachten. Du bist jeden Tag beschenkt, von seiner Gnade haben wir genommen. Wie sollte Gott uns mit ihm? Und Jesus war natürlich der Liebling seines Vaters. Der Glanz des Himmels war er. Er wird verherrlicht bis in die Höhen des Himmels hinein. Und ihn hat Gott gegeben für mich. Das heißt ja, ich komme darauf noch kurz, das heißt ja, dass Gott mich mehr liebt als den Herrn Jesus, uns. Sonst hätte er ihn ja nicht gegeben. Dass wir in den Augen Gottes wertvoller geachtet werden. Gott hat ihn uns gegeben. Wie sollte uns mit ihm nicht alles schenken, seines eigenen Sohnes nicht hat verschont. Wer will die Auserwählten, ich freue mich alle, die auserwählt sind, die Jesus gewählt haben in seinem Leben, die sind auserwählt Gottes, beschuldigen. Und wenn einer beschuldigt, dann haben wir heute Morgen gesegnet. Gott ist hier, der gerecht macht. Wir sind Menschen, machen nie etwas gerecht, weil wir einfach aus der Ungerechtigkeit kommen. Aber Gott macht gerecht. Er ist gerecht. Und bei ihm ist kein Ansehen der Person. Ob das der Ministerpräsident irgendwo ist oder ob es der arme Zigeuner, der in der Straßenkante liegt. Bei Gott ist jeder Mensch gleich. Wunderbar. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben, ja vielmehr, der auch auferweckt worden ist und sitze zur Rechten Gottes und vertritt uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Heißt es. Trübsal oder Angst? Verfolgung oder Hunger oder Blöße, wir haben nichts zum Anziehen, oder Gefahren oder selbst der Schwert, der Tod. Aber in dem allen überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn das ist gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Schöpfung kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus, unserem Herrn, ist. Ach, das ist, ich finde, der Apostel Paulus, wie kann man als so etwas Gewaltiges, gewichtsmäßig, vom Geiste her. Das sind Worte aus dem Himmel. Nichts in dieser Welt kann dich scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus, unserem herrlichen Heiland, ist. Ist das nicht wunderbar, dass Gott solch eine Liebe gegen uns alle hat? Und was sollen wir tun? Sollen wir Gott lieben, nicht? Das sagt das erste Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinem Gemüt, deinen Gedanken, mit all deinen Kräften sollst du Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das wiederholt der Herr Jesus einem Pharisäer, der ankommt und fragt. Es ist nicht das Gebot Jesu. Es ist das Gebot des alten Bundes. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Kräften, mit deinem ganzen Sein, mit deinen ganzen Gedanken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und deinen Nächsten wie dich selbst, ja. Und jetzt meine Frage an euch, ihr seid ja gestandene Leute hier. Wer hat das denn gemacht? Wer hat das Gebot erfüllt? Bitte? Ja, aber wir sollen ja. Jesus hat es erfüllt, okay. Ganz hundertprozentig. Aber wir sollen es. Wer sagte das den Pharisäern, den Zuhörern dort, die dort waren? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Und jetzt stehen wir alle da. wie sind bespritzt mit Wasser und sagen, wir kapitulieren alle. Ist das nicht wahr? Warum kapitulieren wir das? Wir können Gott nicht so lieben, wie das Wort es hier fordert. Aber Gott hat es ja gegeben. Jetzt sind wir in dieser Waage. Wie gehen wir jetzt damit um, dass wir das nicht einlösen können? Ihr lieben Geschwister, das ist das Gesetz. Das Gesetz immer, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst Vater und Mutter lieben und. Du sollst. Das geht nicht. Hat keiner gemacht. Es ist gut, das Gesetz ist gut. Ich will nicht sagen, dass das ist gut und dreimal heilig, weil Gott auch dreimal heilig ist. Aber er gibt es uns weiter, die wir ja letzten Endes Menschen im Fleisch sind, in unserer Natur. Und wir stehen davor, Gott, du hast uns das gegeben. Ich soll dich lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit all dem. Aber ich kann es doch gar nicht. Ich bin nicht fähig dazu. Was machen wir jetzt? Jetzt lesen wir uns ein Wort vor aus dem Johannesbrief. Johannesbrief. Der gibt uns Auskunft über diese Misere, wenn ich einmal so sagen darf. Und er schreibt dann in Vers 9, darin besteht die Liebe Gottes unter uns. Wo denn besteht die? Dass Gott seinen eigenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir leben sollen. Darin besteht die Liebe Gottes, dass Gott seinen eigenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir leben sollen. Aber wir können Gott ja gar nicht so lieben. Und jetzt kommt der zweite Vers. Und der ist ein Triumph. Das heißt, darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Wir konnten ihn nicht so lieben, wie das Gesetz sagt. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Ich bin doch ein Mensch, wie kann ich mit all meinen Kräften, mit all meinem Sein und Haben Gott zu lieben, wie es verlangt? Geht nicht. Reinhold, geht nicht. Und jetzt kommt aber das Evangelium. Und das heißt, darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und weil er uns zuerst geliebt hat, haben wir die Voraussetzung, ihn zu lieben. Verstehst du? Nicht wir sind die, die das geschaffen und die das, diese Liebe in Funktion gebracht haben, sondern Gott hat uns geliebt. Nicht? Den Vers müssen wir uns alle auswendig lernen. Darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Wir sollten ja Gott lieben. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Und seine Liebe bewiesen, hat gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und da kann ich nur Halleluja sagen. Meine Leistung, wenn ich jetzt Gott lieben müsste, so wie es steht, dann wäre das ja meine Leistung. Dann würde ich ja das Gesetz erfüllen. Nein, ich kann das Gesetz doch nicht erfüllen. Es geht doch nicht. Aber wenn Gott sagt, du, ich liebe dich zuerst und lege in dir diese meine Liebe hinein, dass du das, was ich erfordere, erfüllen kannst. Das sieht doch ganz anders aus, nicht? Das sieht doch wunderbar aus. Dann öffnet sich doch der ganze Himmel. Gott hat uns zuerst geliebt. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, was wir sollten, sondern dass er uns geliebt hat. Ich weiß nicht, ob das jeder verstanden hat. Und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und da bin ich Gott jedes Mal dankbar. Nicht meine Liebe, die ist so fehlerhaft, wie ich auch bin. Meine Liebe zu Gott hin, die ist so mangelhaft, wie ich als Mensch auch bin. Aber wenn Gott mich geliebt hat, zuerst, und gegeben seinen Sohn, das heißt mit Antworten, er hat uns mehr geliebt wie seinen Sohn, von dem er vom Himmel her das Zeugnis gibt, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und hat Jesus jedes Mal als den Schöpfer, als den Sohn, als das Geschenk, das Kostbarste des Himmels hingestellt. Und jetzt gibt Gott diesen Sohn wie Abraham, gibt ihn für uns und lässt seinen Sohn ans Kreuz und nimmt dafür uns an. Darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass du Gott geliebt hast, sondern dass er zuerst uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Welch ein kostbares Evangelium ist das. Ich bin angenommen. Gott hat mich angenommen. Er hat seinen Sohn für mich gegeben. Er hat den Himmel geöffnet. Er hat meine Schuld vergeben. Ich bin frei. Meine Schuld ist nicht mehr da. Alles ist auf Jesus gelegt am Kreuz von Golgatha. Er ist der geworden, der die Sünden der Welt getragen hat. Das ist die Liebe Gottes. Gott hat ihn zur Seite gestoßen, ihn in den Tod gegeben und hat mich und dich vorgeholt. Darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass du Gott geliebt hast, auch nicht ich, sondern dass Gott uns zuerst geliebt hat und dann gegeben seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ist das nicht wunderbar? Das macht mich so reich, macht mich das. Das gibt mir so viel Hoffnung. Das gibt mir so viele Chancen, gibt mir das. Meine Liebe ist viel zu mangelhaft. Ich lebe noch hier in diesem Körper, in diesem Fleisch, in diesem Zelt. Aber seine Liebe zu mir ist so vollkommen. Wollen wir Gott nicht danken, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat und hat uns zuerst geliebt, da wir noch abseits standen. Vielleicht noch in Gegenposition, wie ein Paulus. Was war denn an dem Mann schon Gutes, der die Gemeinde Christi verfolgt hat, der die Gläubigen getötet hat, ermordet hat? Was war an dem Mann denn Gutes? Aber der hat es verstanden. Gottes Liebe, wie sollte er uns mit ihm nicht alle schenken, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, hat ihn für mich gegeben. Jesus, du bist für mich gegeben als Opfer. Ich habe oft darüber gesprochen. Als dieses Opfer, das Gott selbst darreicht, weil mein Opfer nicht ausreicht, zu klein ist, zu wertlos ist. Das ist die Liebe Gottes. Wollen wir sie annehmen, auch heute, in diesem neuen Jahr, und wollen Gott jedes Mal dafür danken. Herr, es ist deine Liebe. Du hast mich zuerst geliebt. Nicht ich habe gefragt nach Gott. Er hat gefragt nach uns. Nicht ich habe ihn gesucht, er hat mich gesucht. Nicht ich bin so gut mit meinen Taten, nein, seine Taten sind gut und vollkommen. Alle Ehre gehört Gott alleine. Und alles, was wir machen, was wir auch in diesem neuen Jahr begehen und tun wollen, das wollen wir alle machen. In jeder Situation unseres Lebens wollen wir Gott verherrlichen. Ja, wenn ich etwas mache, dieses oder jenes oder fahre oder irgendeine Fähigkeit oder eine Gelegenheit oder eine Tat, ich möchte mit allem Gott verherrlichen. Wunderbar, mit allem Gott. Ihm gebührt die Ehre, nicht ich. Wer bin ich? Nur ein Gefäß, ein fehlerhafter Mann, aber seine Liebe zu mir ist grenzenlos. Wer soll uns scheiden von dieser Liebe Gottes? Nicht einmal der Tod. Weder Leben, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Hohes, noch Tiefes, noch keine andere Schöpfung kann uns trennen von der Liebe, die in Jesus Christus uns von Gott gezeigt ist. Geht nach Hause und sagt, ich danke dir, mein lieber Vater im Himmel, du hast Jesum gegeben. Du hast mich zuerst geliebt und gegeben seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Glauben wir das? Halleluja. Das ist schön, ist das. Das macht mich so glücklich. War mich auch so frei. Es kommt nicht mehr auf meine Leistung, auf mein Laufen und Geben und Tun, Oh, mein Fasten und Beten kommt nicht an. Nein, er hat es getan. Er hat es getan und ich darf ruhen in dieser Gewissheit der Erlösung. Lieber Gott, lieber Vater im Himmel, du wunderbarer Schöpfer des Himmels und der Erden, ich danke dir, dass du dich unser erbarmt hast. Herr Jesus, weil ich so fehlerhaft bin, weil ich so viel Minus in meinem Leben habe, darum bist du gekommen und hast das Minus in einen Plus verwandelt. Oh, ich danke dir, lieber Vater, ich danke dir für deine Liebe, die zu einem jeden Menschen gleich ist. Du hast mich zuerst geliebt, ich konnte es nicht, und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ich darf hier Zugang haben zu dir, zu diesem Thron der Gnade. Lieber Herr Jesus, mein Wunsch ist es, dass jeder, der heute uns zuhört, aber auch das ganze Jahr über mit eingeschlossen, mit eingebunden, die wir erreichen, dass er sein Herz öffnet und dass er Ja sagt zu dir, dass du sein Herr und sein Erretter wirst. Dass er glauben darf, dass er von den Toten auferstanden ist und sitze zur Rechten Gottes und mit seinem Munde bekennt, Jesus Christus ist mein Herr. Wir bitten es, lieber Vater, in dem Namen Jesu, seid gesegnet. Amen.